Willkommen bei 90 plus 2, deinem Podcast, der die Nachspielzeit für dich verlängert. Mit Analyse, Leidenschaft und ehrlichen Meinungen zu allem, was im Fußball gerade passiert.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Fußball-Podcast 90 plus 2. Ich bin der Patrick und habe auch heute wieder einen Gast hier im Studio.
Hallo, hallo.
Für die, die noch nie an der Stimme gekannt haben, der Dave ist auch wieder am Start. Und heute reden wir ein bisschen über die Bundesliga, was ein bisschen am Wochenende kommt. Und Super League, was ein bisschen ansteht und wie bisher die Saison verlaufen ist. In der Bundesliga hat es bis jetzt 6 Spieltage gegeben. Der 7. steht heute oben an. Fangen wir doch gerade an mit dem Tabellenführer, FC Bayern München. Bis jetzt noch ungeschlagen und ohne Punktverlust. Was denkst du, was passiert im deutschen Klassiker?
Ich bin gespannt, wie es rauskommt. Hoffe natürlich auf einen Sieg für Dortmund. Aber in der jetzigen Situation von München in 6 Spielen 25 Goal geschossen und erst 3 bekommen. Die Defensive könnte Dortmund noch mithaben, also Stand jetzt, aber wenn sie dann eben gegen die Offensive spielen von Bayern, wird es dann halt schon schwierig und es ist eine erste richtige Probe für Dortmund, um zu schauen, wo sie stehen, ob sie mit Bayern mithaben können. Ich bin gespannt, wie es rauskommt. Ich sehe da natürlich schon auch Bayern als Favorit, wie sie auch sind. Aber Dortmund hat diese Saison auch noch nicht irgendwie ein Spiel gehabt, wo sie wirklich unterirdisch schlecht gespielt haben und haben auch noch nicht verloren in der Bundesliga. Oder sogar wettbewerbsübergreifend noch nicht verloren.
Nein, Dortmund ist noch ungeschlagen.
Genau, aber gleich, es ist jetzt Bayern, der kommt. Ich bin gespannt. Ein Unentschieden wäre schon ein riesen Erfolg für Dortmund. Und ich würde mich eigentlich auch mit einem knappen Resultat für Bayern begnügen, so dumm es klingt. Aber ich glaube, wenn du mit Bayern gut kannst mithaben, nur mit einem Goal-Unterschied oder so wirst verlieren, zeigt das schon mal, hey, schau, wir können mithaben mit den Besten. Aber hoffe natürlich schon, dass wir irgendwie das Unentschieden mitnehmen. Auch wenn ich weiss, dass es extrem schwierig wird.
Das ist ja so, und du hast es meist auch schon angesprochen. Bayern hat eine super Offensive. Luis Diaz funktioniert als Neuzugang vor allem super. Der Harry Kane macht seine Goal, spielt sich frei, halt so, wie er spielt. Nicht nur als Sturstürmer dort, sondern viel mitspielt. Ich sehe den Vorteil, wie auch du, ihr bei Bayern. Aber das war so schön angetönt, Defensive. Bayern 3 gegen Goal, Dortmund 4. Auf beiden Seiten ist so eine Innenverteidigung, wo die Zukunft im Sommer noch ungewiss ist und der Vertrag ausläuft. Auf Seite von Bayern wäre das der Upamecano und auf Seite von Dortmund wäre das der Nico Schlotterbeck. Also dort deine Meinung? Oder was denkst du, in welcher Richtung geht das?
Ja, beim Schlotterbeck hat man ja vielleicht schon ein bisschen mitbekommen, dass es da schon ein Gerücht gibt. Wie heisst das, es wirklich ist, kann man noch nicht sagen. Auf jeden Fall hat man schon gehört, dass Bayern schon Kontakt aufgenommen hat mit dem Schlotterbeck. Dortmund wird natürlich den Schlotterbeck unbedingt behalten. Ich hoffe natürlich aus Dortmunder Sicht auch, dass er bleibt, weil er hat wirklich immer alles reingerührt, wenn er fit war. Und ich hoffe wirklich auch, dass er bleibt, weil er könnte wirklich so der Spieler werden, die nächsten 5 Jahre, wo bei Dortmund wirklich die Mannschaft im Sack hat, könnte Kapitän werden und Dortmund führen. Darum hoffe ich wirklich nicht, dass er zu Bayern wechselt. Und auch wenn er zu Bayern wechselt, hat Bayern wieder einen Transfer tätigt, der extrem schlau war, weil sie schwäche Konkurrenz dort durch. Und falls der Upamecano würde gehen, wäre das auch einfach ein guter Ersatz für den Upamecano gerade. Und er kennt die deutsche Liga schon. Darum, aus Sicht von Bayern wäre das ein absolut sinnvoller Transfer. Ich möchte es halt einfach nicht sehen, weil ich den Schlotterbeck einfach unbedingt bei Dortmund haben. Dortmund weiss auch, was sie an ihm haben. Und aber eigentlich umgekehrt ja. Auch. Aber ich würde halt auch die Seite vom Schlotterbeck verstehen, dass er zu Bayern geht. Weil Bayern ist nochmal der grössere Club. Er kann dort sicher auch nochmal ein bisschen mehr verdienen. Und er hat auch einfach dort ein bisschen die höhere Chance, wirklich Titel zu gewinnen und international auch wirklich voll vorne anzugreifen. Was zwar Dortmund, in den letzten paar Jahren sind sie zwar eher ins Finale von der Champions League als Bayern jetzt gerade.
Das ist ja so.
Aber das ist, Bayern hat halt, ist immer noch grösser, der grösste Verein als Dortmund. Darum bin ich wirklich gespannt, wie das dort rauskommt. Ich hoffe aber wirklich, dass der Schlotterbeck bleibt. Und ich frage jetzt dich, was denkst du zu dem ganzen Schlotterbeck-Thema, aber auch zum Upamecano-Thema? Du bist dort ein bisschen besser drin als ich.
Ja, ich bin mir so auf der Bayern-Seite aktiv ein bisschen am Zeug verfolgen. Oder? Ja, aber es ist schon ein sympathischer Verein von meiner Seite her in Deutschland, der dort spielt. Du hast es gut gesagt mit dem Schlotterbeck. Aus Bayern-Sicht würde der Transfer absolut Sinn machen. Vor allem macht er noch mehr Sinn, wenn der Upamecano nicht bleibt. Aus meiner Sicht ist, wenn der Upamecano bleibt, sehe ich keinen Bedarf für Nico Schlotterbeck, weil das Transferziel Nummer 1 ist der Mark Guehi von Crystal Palace, der aktuell rum ist, der im Sommer ablösefrei ist, wo Liverpool ja anscheinend ein bisschen mehr Abstand vorgenommen hat. Und was ich auch gehört habe, ist, dass beim Upamecano das letzte Angebot vorliegt, wo man mit dem Gehalt nicht mehr drauf verhandelt. Also entweder wird das angenommen oder nicht. Also eigentlich so blöd gesagt, ein Do-or-Die-Angebot für Upamecano. Und ich weiss nicht, Real Madrid vielleicht so ein Rüdiger-Ersatz, weil dann muss im Sommer auch gehen, wäre Upamecano ablösefrei eine super Option für Real. Also wenn Upamecano geht und dann den Kouhey und den Schlotterbeck kannst ablösefrei holen, wäre das natürlich super für deine Defensive.
Absolut, und das wäre extrem auch clever gelöst von Bayern. Ich finde den Schlotterbeck im Vergleich zum Gay von Crystal Palace auch nochmal tendenziell ein bisschen eine bessere Option, weil der Schlotterbeck bereits die Bundesliga kennt und weiss, ja, wie es dort zu und her geht. Und der Marc Gay, der halt von der Premier League wird kommen, ist möglich, dass er dort ein bisschen Anpassung braucht, bis er drin ist. Würde ich ihm auch zutrauen, aber das hat halt der Schlotterbeck bereits. Darum, wenn es wirklich die sichere Variante würdet wollen nehmen, oder die sicherer, es gibt nie eine sichere Variante bei einem Transfer,
so,
aber dann wäre sicher eher der Schlotterbeck, auch wenn der Schlotterbeck doch auch schon ein paar Verletzungen gehabt hat. Aber wenn er gespielt hat, hat er wirklich eigentlich immer können überzeugen können. Es hat natürlich Ausnahmen gegeben, wie es bei jedem anderen Spieler auch gibt. Aber er ist wirklich einer, der immer alles reinrührt. Darum, aus Sicht von München, würde der Transfer halt schon Sinn ergeben.
Das ist ja so. Und ich glaube, mehr über Transfer reden muss man bei Bayern nicht mehr. Oder brauchst du noch etwas zum Nicolas Jackson?
Nein, ich glaube, dort haben wir letztes Mal schon ein bisschen darüber geredet. Und beim Jackson wissen wir, er wird jetzt ein Jahr dort spielen. Und dann wird er sich wieder anders müssen umorientieren. Und bei München sehe ich bei ihm keine Zukunft.
Dann gehen wir noch schnell zu Dortmund. Ich habe dort noch so zwei Millionen ansprechen, das wäre erstens der Daniel Svensson. Das finde ich ein ziemlich guter Transfer. Gefällt mir bis jetzt so, wie er spielt. Hat, meinte ich, auch schon ein Goal geschossen. Mindestens eins für Dortmund. Daniel gar nicht auf dem Schirm kann, wenn man den Transfer anschaut, hat er für die Hälfte von seinem Marktwert bekommen. Und ich muss aber sagen, der Joe Bellingham braucht, glaube ich, noch ein bisschen Eingewöhnungszeit bei Dortmund. Und meiner Meinung nach sind von gewissen Leuten vermutlich die Erwartungen viel zu hoch an Joe, weil nur weil er Bellingham heisst, ist er nicht das gleiche wie der Jude.
Das ist so. Sehe ich gleich. Übrigens zum Svensson gerade, ist am Dienstag noch das Marktwert-Update von der Bundesliga rausgekommen. Und er hat jetzt ein Upgrade von 10 Millionen bekommen. Also er ist jetzt 22 Millionen wert. Auch wenn der Marktwert nicht immer alles aussieht. Aber man sieht auch durch das, er hat sich sehr gut eingespielt bei Dortmund, hat sich dort wirklich festgebissen auf seiner linken Schiene. Macht das auch gut. Er hat wirklich, diese Saison hat, ich meine, schon zwei Goals gemacht, wettbewerbsübergreifend. Als linker Mittelfeldspieler, also er ist wirklich so ein bisschen der Schienenspieler, der hinter und vorne muss arbeiten. Hat die Bundesliga schon das Goal gemacht, soviel ich weiß auch in der Champions League. Und ich finde das wirklich auch ein sehr, 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 sehr guter Transfer, den Dortmund dort gemacht hat. Letztes Jahr, als er gekommen ist im Winter, habe ich mir so gedacht, so, ja, ich kann ihn nicht, aber das heisst damals noch nicht viel. Und ich glaube, er hat damals so einen Marktwert von 6 Millionen oder so, wo er damals gekommen ist, per Laie, hat er noch nicht gross wirklich, auch nicht internationale Erfahrung gehabt.
Ja.
Bin auch verwundert, wie Dortmund auf das Spiel gekommen ist eigentlich. Stand jetzt hat sich das absolut gelohnt. Du hast einen Spieler bekommen für 6,5 Millionen und jetzt ist er 22 Millionen wert. Spielt solid.
Für Verdreifachung, für Vierfachung.
Genau, das ist sehr stark.
Oder im Winter würdest du verkaufen, was ich jetzt vor Dortmund sich nicht machen würde. Da würde ich jetzt behalten noch ein paar Jahre.
Auf jeden Fall. Nein, also der Svensson war wirklich ein sehr guter Transfer von Dortmund, das muss man sagen. Und beim Bellingham, ja, von mir aus gesehen würde ich ihm noch ein bisschen Zeit geben. Man hat ja auch schon gelesen, dass der Vater unbedingt ohne will, dass er geht schon jetzt im Winter, dass er,
ja,
Dortmund verlässt, wegen zu wenig Spielzeit.
Es gibt schon Gerüchte aus England, mit unter anderem Manchester United.
Ja, ich finde einfach, er ist 19. Ich lasse ihn die Entwicklung machen. Man muss auch sehen, er hat in der Championship gespielt und nicht in der Premier League. Er ist nicht von der Premier League in die Bundesliga gewechselt zu einem sehr guten Club in der Bundesliga, sondern von der Championship ist er gekommen. Und dort ist halt auch nochmal ein Leistungsunterschied. Darum kann man von ihm auch nicht einfach direkt erwarten, dass er super performt. Und er braucht auch einfach seine Zeit, bis er doch drinnen ist. Darum lass ihn mal ankommen, lass ihn an das Niveau herantasten und dann kannst du ihn ein bisschen mehr vermehrt reinbringen. Und er hat halt auch eine starke Konkurrenz auf dieser Position, das muss man auch sehen.
Ja sicher, das ist ja so.
Aber auch er hat seinen Marktwert und seinen Einstieg ein bisschen erhöht. Er ist, glaube ich, von 22 Millionen auf 25 oder auf 30 hoch. Also er hat sich wirklich auch gesteigert. Er ist ein junges Talent. Und ich habe auch das Gefühl, wenn man ihm jetzt noch ein bisschen Zeit gibt, kann er schon im Mittelfeld eine wichtige Rolle einnehmen bei Dortmund. Er muss auch nicht so gut werden wie der Jude Bellingham. Ich sehe das gleich wie der Jude Bellingham. Ich würde auch nicht verglichen werden. Dass das halt gemacht wird, ist ein Stück weit auch normal. Aber dass er das Potenzial hat, Das habe ich schon das Gefühl, aber man muss ihm einfach noch Zeit geben. Und wenn schon der Vater die Zeit nicht geben will, ihm oder auch im Verein,
ja,
dann, sorry.
Vor allem, was ich noch mitbekomme, als der Vater halt so in die Kabine gegangen ist und halt ein bisschen auf dem Trainingsgelände verursacht, das finde ich einfach unnötig. Also für was? Es hilft allen nicht, das Ganze. Dortmund, wie im Job, wie auch der Bellingham als Familie, blöd gesagt, finde ich, hilft das niemandem.
Nein, also absolut nicht. Schlussendlich trifft der Trainer die Entscheidung. Und wenn er merkt, er ist noch nicht so weit, dann ist er noch nicht so weit.
Ja.
Und dann musst du ihn auch nicht einfach spielen, weil er jetzt Bellingham heisst. Dann lässt du einen Match spielen und einen Sabitzer. Wenn sie besser in Form sind oder besser performen als Joe Bellingham, dann lässt du einfach die spielen, ganz einfach. Gib ihm die Zeit, lass ihn weiterentwickeln, lass ihn ankommen. Er ist im Sommer gekommen. Man kann jetzt sagen, ja, er ist sicher schon drei Monate da, aber wir wissen auch, es gibt Spieler, die haben eine längere Zeit, bis sie sich daran gewöhnt haben, als jetzt hier die kurze Zeit, zwei, drei Monate. Also ich würde ihm da schon noch ein bisschen Zeit geben.
Ja, ich würde ihm auch Zeit geben. Und ich würde ihn jetzt auch nicht gerade verkaufen, wenn jetzt da nicht gerade ein übermenschliches Angebot kommt, wo sein Marktwert verdoppelt oder so. Dann musst du halt ein bisschen Geldpreis mit Leistung anschauen. Aber ich würde den, glaube ich, auch nicht verkaufen. Wenn wir jetzt mal zu einem weiteren Verein gehen, so gehen wir tabellarisch runter. Bei welchem würdest du jetzt tun, als wenn wir dir nicht alle ansprechen?
Ja,
das Nächste siehst, zum Reden.
Nein, dritte ist Leipzig, finde ich, haben einen ordentlichen Saisonstart hergelegt. Aber kann ich jetzt noch nicht zu viel sagen. Ich habe sie oben erwartet, haben halt auch einen grossen Umbruch gehabt. Aber zu Leipzig kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Wie siehst du?
Nein, zu Leipzig muss ich nichts sagen.
Nein. Und Stuttgart hat das erste Spiel verloren, wenn ich es recht im Kopf habe. Hat sich dann gesteigert und hat jetzt nach 6 Spieltagen 12 Punkte auf dem Konto und ist damit auf dem Platz 4. Ein solider Start für Stuttgart.
Zu Stuttgart kann man einfach noch sagen, haben ein bisschen Verletzungspech mit Unda, Fietzt, Demirovic und Leveling.
Das ist so.
Aber wenn, ich habe das Gefühl, wenn die Italien in Form sind, auch mit dem Transfer vom El Canus, habe ich das Gefühl, super Kader, wo wieder da oben mitspielen kann.
Absolut, und sie haben auch eine gewisse Tiefe in ihrem Kader, die sie auch brauchen, weil sie jetzt europäisch noch spielen können. Darum habe ich das Gefühl, Stuttgart hat schon das Potenzial, um oben mitspielen.
Von mir aus kommen wir sonst schnell so via Köln und Frankfurt.
Ja.
Oder brauchst du etwas zu Leverkusen?
Nein, Leverkusen ist, finde ich, noch extrem schwer zu sagen, wo es hergeht.
Ja, und wir haben es ja angesprochen an der letzten Folge, wo der Erik dann auch, glaube ich, schon entlassen worden ist.
Ja. Und Köln einfach noch kurz, die haben einen sehr guten Start hergelegt, das Aufsteiger auf dem 6. Rang nach 6 Spielen 10 Punkte. Das ist sehr stark. Bin gespannt, wie es dort weitergeht mit Köln.
Ich auch, vor allem der Mala ist ja so ein bisschen im Hype, kann man sagen.
Ja.
Was mit dem ist, ob man ihn über den Winter aus kann behalten. Und auch für den Transfers finde ich, der Isaac Johannesson ist ein super Transfer, der bis jetzt funktioniert. Aber ich glaube, jetzt kommen wir zum nächsten grösseren Verein, wo wir ein bisschen mit zum Diskutieren mit Eintracht Frankfurt.
Yes. Ja, Frankfurt. Sie spielen offensiv einen sehr schönen Fußball.
Ja, offensiv sind es die zwei besten Offensiven der Liga.
Ja.
Man kann dann aber auch sagen,
defensiv
sind es die schlechtesten, ja, der Liga. Und ich weiss nicht, kann man von einem Goalie-Problem reden? Also ein bisschen Verletzungspech vom Santos und der hat mir jetzt den Zetterer geholt, aber sind ja beide noch nicht so überragend gut.
Ja, der Zetterer hat jetzt aber auch erst am Anfang können spielen und dann ist der Carlos Santos zurück und hat ihn eigentlich verdrängt. Aber ich finde, der Zetterer hat die 1-2 Spiele, die er gemacht hat, hat jetzt nicht schlecht gespielt. Also ich weiss jetzt nicht, ob es am Goalie liegt jetzt in dem Fall. Sie haben sicher in der Defensive auch einfach zu viele Fehleranfälligkeiten gehabt. Jetzt die letzten paar Spiele und eben, sie haben 16 Gegengol bekommen in 6 Spielen in der Bundesliga.
Das ist viel.
Und dazu kommen auch noch in der Champions League 5 Goal von Atletico Madrid. Was sinnbildlich schon ein bisschen für die Defensive war, ist, wo sie in Gladbach 6-0 geführt haben. Ja. Und dann noch 4 Goal müssen schlucken. Ich habe gedacht, wo 6-0 gestanden ist, so, oh, jetzt haben sie es ziemlich im Griff, oder? Und dann siehst du so 6-0, wo 50 Minuten, das kann noch ganz anders sein. Das könnte mit 7-8-0 enden. Und dann plötzlich hat es gekehrt und Gladbach hat noch 4 Goal gemacht. Und dann sind wirklich so nach dem zweiten Goal hat man gemerkt, jetzt kommen die Fehler wieder zurück in die Defensive von, ja, Frankfurt. Und, ja, dann sind sie wirklich auch so ein bisschen unsicher geworden. Und das ist dann einfach ein bisschen sinnbildlich bis jetzt für die Saison von Frankfurt, dass sie einfach immer noch so mit Goal schlucken. Sie sind jetzt schon zweimal diese Saison 4 Goal geschluckt in der Bundesliga gegen Union und gegen Gladbach und gegen München 3 Gegengoal bekommen. Finde ich, so wie München gerade spielt, ist okay. Aber schon zweimal 4 bekommen ist schon viel. Gerade jetzt noch 6 Spieltage. Ja.
Das ist enorm viel. Was aber auch wenigstens funktioniert offensiv mit auch Neuzugängen von Burkhardt und Ritsu Doan, kann man sagen, der erste Part funktioniert ja. Und auch mit dem Can Uzun, der vor in der Offensive spielt, hat man ja vermutlich den nächsten Spieler, der zwischen 60 bis 90 Millionen vermutlich irgendwann wird weggehen, weil der Vertrag hat ja noch genug lang. Und auch, was jetzt schon wieder gerichtet haben, sind über Brown, der ja sein Debüt gehabt in der Nationalpause für Deutschland. Der wird auch schon wieder mit gewissen Vereinen aus England in Verbindung gebracht, wo preislich um die 60 Millionen herum geredet wird.
Ja, Frankfurt funktioniert, was junge Spieler anbelangt, wo sie können teuer ins Ausland verkaufen können. Das funktioniert, das wissen wir. Ich finde es wirklich auch sehr, der Bahoya vorne, finde ich auch sehr vielversprechend. Hat die Saison auch schon ein paar Score geliefert. Und du hast es vorher richtig gesagt, die Offensive funktioniert zum Glück. Jetzt muss man sich einfach auch mal vorstellen, wenn die Offensive nicht so würde funktionieren, sieht es dann da ganz anders aus. Mit statt 6-4 gewinnen in Gladbach kannst du dann halt vielleicht damals 4-1 oder so geben.
Ja.
Und dann wäre Frankfurt auch nicht auf dem 7. Rang. Also die Offensive hat sie bis jetzt schon noch gerettet und sie haben wirklich auch sehr gute Spiele dabei gehabt, wo sie offensiv dominiert haben.
Das ist ja so.
Und der Burkhardt finde ich einen sehr guten Transfer vorne. Das habe ich schon Anfang Saison gesagt. Und bin jetzt gespannt, ob der Dino Topmüller da in der Defensive wirklich das kann verbessern und ein bisschen in Ordnung bekommt, weil dann habe ich das Gefühl, können sie sehr weit oben anklopfen, wenn die Defensive dann stabilisiert ist. Weil, sind wir ehrlich, Verteidiger haben sie gute.
Verteidiger sind gute Jungen bei Frankfurt, ja.
Sehr gute. Sie haben den Robin Koch, wo sie ja wirklich auch Gerüchte gegeben hat, ob er zu den besseren Vereinen in der Bundesliga sogar wechselt. Und sie haben auch noch einen Arthur Theat.
Aurel Amenda haben sie ja noch verpflichtet gehabt.
Genau, der Namdi Collins, der von Dortmund damals gekommen ist, hat seinen Marktwert übrigens auch sehr erhöht. Der ist jetzt bei 18 Millionen. Und sie haben rechts hinten haben sie den Rasmus Christensen, der lange in der Premier League gespielt hat. Also Erfahrung schadet es bei ihm sicher nicht. Und schlussendlich könnte jetzt auch immer noch einen Timothy Chandler reinrühren, was jetzt in letzter Zeit nicht mehr so häufig gemacht haben. Aber er ist 35 und bringt sicher da eine, für die jungen Spieler noch viel Erfahrung mit, die er ihnen kann helfen kann. Darum, wenn die Defensive dann funktioniert bei Frankfurt, habe ich das Gefühl, können sie sehr weit oben anklopfen.
Da gebe ich dir recht. Und ich habe das Gefühl, sie werden sich tendenziell eher noch gegen Ufer verbessern als gegen Abel, wo sie jetzt stehen, mit Platz 7.
Das kann ich mir auch vorstellen. Es kann natürlich immer schnell gehen, bis wir kriseln vorhin oder bis einzelne Spieler nicht mehr funktionieren.
Oder Verletzungen
tief sind oder Verletzungen. Dann kann es halt auch schnell mal in eine andere Richtung gehen. Aber ich habe bei Frankfurt wirklich das Gefühl, sie haben dann auch genug gute Spieler, um einen verletzungsbedingten Ausfall mal zu ersetzen und dass sie wirklich oben trotzdem könnten mitspielen.
Das Gefühl habe ich auch. Gehen wir doch mal zum nächsten Verein. Welcher Verein spricht dich so an, wenn wir so die Tabellen runtergehen, die du ansprechen gross?
Ja, Freiburg hat dann gerade den 8. Rang. Die haben dann einen Saisonstart gehabt, der naja ist. Zwei Spiele gewonnen, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Kann man noch nicht so viel dazu sagen. Was ich jetzt würde sagen, ist der 9. Platz in der HSV.
Ich finde, du kannst auch den 10. Rang mit dem anderen Hamburger Verein, mit St. Pauli.
Genau. Ich finde, Hamburg nochmal ein Stück weit überraschender trifft es nicht ganz. Aber es sind beide Aufsteiger. Sind in der oberen Tabellenhälfte.
Das ist ja so.
Wir müssen da an dieser Stelle nochmal sagen, es sind 6 Spieltage gespielt.
Also ist noch nicht.
Es sagt noch nicht viel aus. Es sagt einfach ein bisschen aus, wie man in die Saison reingestartet ist. Das kann einem dann ein bisschen Schub geben und dass es besser verläuft. Das kann aber auch sein, dass man gut gestartet ist und nachher vielleicht ein bisschen zu selbstsicher wird, was ich jetzt zwar da nicht das Gefühl habe beim HSV. Die wissen, wo sie herkommen. Aber der Saisonstart ist noch eigentlich glückt.
Ja, und man kann auch sagen, das ist ein gelungener Saisonstart, obwohl man ja das Derby gegen St. Pauli verloren hat.
Das ist sehr wichtig.
Haben wir sicher wieder ein bisschen aufgerafft. Und dann eigentlich, schon, man kann schon sagen, ja, nicht ganz so wieder unter den Tabellenplätzen landen am Anfang, weil der wird schwierig. Sicher ist es jetzt noch nicht durch. Nach 6 Spieltagen ist da noch gar nichts entschieden. Aber es ist trotzdem so, ich finde so die Leihdeals mit dem Vuskovic oder vor allem der Vuskovic oder auch der Vieira oder so, auch der Lokonga, den wir auch schon angesprochen haben, ich finde die Transfers eigentlich nicht schlecht. Und einer muss zum Beispiel gerade im Spiel gegen Mainz, der Rajan Philipp, wo, ja dann eigentlich, wo Mainz hat gefunden hat, das zahlen wir nicht, so viel Geld zahlen wir nicht für den Spieler. Trifft dann genau in so ein Spiel, habe ich dann einfach schon schön für den HSV gefunden, dass der Mut eigentlich dann ausgezahlt wurde, wo man in den Spieler gesteckt hat. Und ich glaube, der einzige Transfer, der dort jetzt noch nicht so, oder mir ein Leider, der bis jetzt noch nicht so das rausgekommen ist, wie es hat, ist der Perez, der von Bayern ausgelehnt ist.
Absolut. Er hat sich sicher mehr Spielzeit erhofft. Er hat die noch nicht bekommen. Bin mir auch nicht sicher, ob er die wird bekommen, weil der Heuer Fernandes hat die ersten Spiele gut gespielt.
Und der Heuer Fernandes spielt halt seit x Jahren schon beim HSV im Goal.
Das ist so. Ich muss ehrlich sein, ich habe auch nicht ganz verstanden, warum der Perez jetzt zum HSV geht. Vielleicht haben sie ihm eben dann Spielzeit zusprechen wollen. Ich weiss nicht, wie das dort abgelaufen ist. Aber ich finde auch der Deal von Fabio Vieira, natürlich ist unglücklich, er hat eine rote Karte geholt, als er jetzt mehrere Spiele gespielt ist. Aber ich bin mir beim Fabio Vieira noch nicht ganz sicher, ob das funktionieren. Aber das werden wir dann noch sehen.
Yes, das werden wir sehen. Und ich finde, aber abschließend kann man dazu sagen, Hamburg hat einen guten Saisonstart, was man gehört. Ich finde auch, der Saisonstart von St. Pauli ist, also für St. Pauli-Verhältnis, ist gut. Man hat auch mal, man ist mal ein bisschen weg von der Abstiegsrang, hat noch ein paar Vereine dazwischen und hat eben aus St. Pauli-Sicht das Hamburger Derby können gewinnen. Schon mal so eins von den beiden können gewinnen. Und man schon mal Punkte können holen im Abstiegskampf, weil vermutlich waren beide Vereine tabellarisch noch ein bisschen abrutschen. Ist mein Gedanke.
Nein, absolut, da kann ich dir voll recht geben. Sie haben eigentlich gut in diese Saison reingestartet. Da hat man unentschieden gegen Dortmund und eben so wichtige Derby-Sieg gegen den HSV, was sicher den HSV-Fans weiter hat. Aber wenn du das Derby gewünscht, hast du sicher auch nochmal so einen kleinen Erfolg mehr als einfach nur ein Sieg und drei Punkte, sondern du bist dann halt der Sieger vom Derby, bis ja. Das nächste Derby ansteht im Frühling. Dann kommen wir doch noch zum 11. Hoffenheim schnell. Ja, ich habe Anfang Saison Hoffenheim, für die sich noch erinnern, direkt aufs 18. getippt. Und ja, sie haben mir Stand jetzt nicht recht gegeben damit, weil sie sind 11. und haben gegen Leverkusen am ersten Spieltag gewonnen. Und der Ilzer hat dort mit Hoffenheim doch einen guten oder einen soliden Job geleistet bis jetzt. Gut wäre sicher anders, aber sie haben ein schwieriges Startprogramm gehabt und stehen trotzdem als 11. da. Darum ist das sicher schon mal sehr stark.
Also ich finde, einer, der vor allem Hoffenheim ein bisschen gehört, ist der Aslani mit 5 Goals, die er bis jetzt schon gemacht hat. Der Team Lemperli, wo die beiden vorher gut harmonieren. Ich finde auch, sind mit dem Kufal, Aftulau, Haidari und sind auch ganz viele andere auch noch verpflichtet, gute Transfers gemacht.
Absolut, und das wird auch noch ein bisschen Zeit brauchen, bis die voll alle miteinander eingespielt sind. Du hast gesagt, es hat viele Veränderungen gegeben. Das kann nicht nach 6 Bundesliga-Spieltagen schon funktionieren. Und das wird, je öfter sie miteinander spielen, je besser sie sich können, desto besser wird das irgendwie dann auch funktionieren, das Zusammenspiel. Darum bin ich dort gespannt, ob es jetzt noch weiter rauf geht oder ob das dann nicht wird funktionieren und es runtergeht. Aber ich habe anfangs also gesagt, es funktioniert nicht. Wie es rauskommt, werden wir dann sehen.
Von mir aus können wir jetzt gerade ein bisschen weiter runter. Das ist noch ziemlich so im Mittelfeld. 1-2 Punkte Unterschied. Ich glaube, wir können von mir aus über einen Verein reden. Da können wir sonst in die Superliga switchen. Das ist Gladbach. Was dort ja passiert ist, kann man schon sagen, letzte Woche. Trainer weg.
Sportdirektor weg.
Ja, er hat auch nicht gerührt. Aber man kann sagen, wir haben ja am Dienstag offiziell bestätigen, dass wir den Ruben Schröder verpflichten können, weil dann am Donnerstag vorgestellt wurde auf der Pressekonferenz. Ich weiss nicht, mich gibt es Wunder, was die Ablösung war, weil er schon einen Vertrag in Österreich hatte. Aber ich glaube, er ist ein guter Mann und ich bin gespannt, ob jetzt was dort auf der Trainersituation passiert.
Ich bin gespannt, ob er einen mitnimmt, den er schon mal zusammen geschafft hat mit dem Trainer und der jetzt den Trainer nach Gladbach lotst. Oder für wer er sich sonst entscheidet, bin ich dort gespannt, weil dort wird er sicher involviert sein jetzt. Ich nehme nicht an, dass Gladbach jetzt einfach einen Sportdirektor geholt hat, obwohl sie schon einen Trainer mehr oder weniger breit gehabt haben, aber es noch nicht präsentiert haben, sondern ich denke, sie werden ihn dort auch mit einbeziehen, weil das ja dann aber auch die Zukunft von Gladbach wird sein mit dem Ruben Schröder. Darum denke ich auch, dass er dort Mitspracherecht hat für den neuen Trainer und darum hat wahrscheinlich Gladbach auch noch keinen Trainer gefunden. Sie sind immer noch mit dem Interimstrainer unterwegs.
Also ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, noch, wo der Schröder noch nicht vorgestellt wurde oder offiziell war, ich glaube, der Markt als Gladbach-Trainersuche ist, glaube ich, ziemlich schwierig in dieser Situation.
Auf jeden Fall.
Du hast einen Kader, du hast Transfers, irgendwie funktioniert nichts. Es ist die Spannung rum, es ist so letzte Saison nicht gut, es ist die letzten paar Jahre eher ein bisschen von europäischen Plätzen, wo man darum gekämpft hat, so ein bisschen tabellarisch immer weiter runtergegangen. Es ist wie so, je nachdem kann man wie sagen, es ist so, wenn du da reingehst, bist du wie so, schon die Kritik anfasst, weil es muss funktionieren. Weil wenn es nicht funktioniert, bist du, habe ich das Gefühl, nicht auch wieder weg. Wenn du jetzt mit dem Schröder kannst schauen kannst, hey, auf welchen Stuhl lässt, welchen Trainer siehst du so, dann kann man so ein bisschen, ob denn der Trainer immer noch Lust hat, was dann entscheidet, wenn sie einen hat, ist die andere Frage.
Das ist
auch so. Ich habe das Gefühl, so kommst du auf einen besseren Trainer jetzt, wo du schon ein bisschen im Vorstand wieder alle Positionen besetzt hast, als noch ohne.
Aber ich muss auch sagen, ich bin nicht so tief im Gladbach-Business in. Ich weiss dort nicht so viel vom Verein. Was ich einfach kann sagen kann, ich habe das Gefühl, dass es die richtige Entscheidung war, dass sie jetzt den COAN entlassen haben. Weil es ist wirklich über Jahre jetzt nicht mehr gross weitergegangen, sondern sie sind wirklich, sie haben eigentlich stagniert. Es ist tendenziell sogar ein bisschen abwärts gegangen. Darum finde ich jetzt, rein aus sportlicher Sicht, ist der Wechsel schon auch logisch.
Aber hast du nicht mit Gladbach-Fans geredet?
Nein, ich habe nicht.
Aha, schade. Also, wenn man jetzt die nächsten Partien von Gladbach anschaut, wenn auch immer dann der neue Trainer vorgestellt wird, heute oben Union Berlin auswärts, dann kommt Bayern, dann Pokal, gegen Karlsruhe, St. Pauli, Köln.
Das Derby.
Ich finde, so für mich persönlich war jetzt der Zeitpunkt so auf St. Pauli-Spiel, der neue Trainer. Oder ein bisschen vorher, als du den Pokal noch mit dem Interimstrainer machst. Oder so, einfach nicht gerade, ich würde nicht gerade bei Bayern einstellen, den neuen Trainer.
Ja, weil der wird Kritik gerade wachsen,
genau,
gegen München.
Das wird schon nicht. Und aus meiner Sicht, außer es gibt Gründe, wo sie nachher sagen, ja gut, das ist Bayern, da verlieren wir, oder?
Ja, es kommt natürlich auch darauf an, wie der Interimstrainer jetzt dann wird funktionieren wird. Gegen Frankfurt zum Beispiel, wo sie 6 Buletten gefressen haben. Und bis zu diesen 6 Gegengol hat Gladbach nichts stand gebracht. Und dann habe ich mir auch gedacht, oh, das ist der Interimstrainer. Das wird nicht gut enden. Vielleicht kann er sich vor. Und dann gibt es keinen Grund, um sofort den Trainer herzustellen. Dann
kannst du den Interimstrainer 5, 6, 7 Spieltage
auf jeden Fall
auf Suche gehen.
Da kommt natürlich auch noch darauf ab, wie das dann ein bisschen wird funktionieren.
Ja, und ich glaube, das sind so unsere abschließenden Worte zu der Bundesliga, was aktuell so läuft. Gehen wir doch zu uns in die Schweiz. Super League. Wenn wir auch oben, ab oder einfach den Freimut gerade Lust hast, ansprechen.
Nein, ich würde tabellarisch wieder ein bisschen durchgehen.
Gut. Fangen wir doch tabellarisch an. Mit einer grossen Überraschung, FC Thun auf Mainz. Da sind schon 8 Spiele gespielt, 2 mehr als in Deutschland. 16 Punkte.
2 Punkte im Schnitt. Das
als Aufsteiger.
Das ist extrem stark. 16 Goal geschossen. Sie haben die beste Offensive zusammen mit dem FC Basel.
Und St. Gallen.
Und St. Gallen. Das ist sehr stark. 5 Siege aus diesen 8 Spielen. Das, also du kannst fast nicht besser starten als Aufsteiger.
Nein, du kannst nicht besser starten. Das ist ein Traumstart. Ich weiss nicht, was willst du besser machen? Du gewinnst gegen St. Gallen, du verlierst Berner Derby und gegen Basel, aber es sind ja Spiele, die du gedacht hast, die verlierst. Aber du gewinnst gegen Zürich, du gewinnst gegen Luzern, du gewinnst gegen Lausanne, du gewinnst gegen Lugano am ersten Spieltag, du gewinnst halt schon mal Spiele und sammelst schon mal Punkte, wo der nachher je nachdem entscheidet. Ich persönlich habe so das Gefühl, es geht dann irgendwann ein bisschen bergab oder tabellarisch runter. Es wäre sehr überraschend für mich, wenn es wirklich bis am Schluss ersten 2-3 Plätze rum sind.
Nein, auf jeden Fall. Also da hat auch die Konkurrenz zu viel Erfahrung, dass ich das Gefühl habe, dass Thun sich extrem lang dort oben behalten kann. Also ich habe wirklich das Gefühl, es geht ein bisschen runter. Es wird nicht ganz runter gehen, ich das Gefühl. Also weiter runter als Szene wird es nicht gehen. Aber
ich habe das Gefühl.
Ich habe das Gefühl, sie werden schon immer schrittweise ein bisschen runterwandern, aber werden trotzdem zwischendrin immer wieder ein bisschen Siege einfahren, weil sie spielen wirklich, also die Spiele, die sie gewonnen haben, haben sie doch auch teilweise verdient gewonnen. Mir ist einfach noch das Spiel gegen Luzern im Kopf. Sie haben dort einfach auch mehr Wellen, mehr Lust gehabt auf den Sieg und darum haben sie dann auch mehr verdient gehabt. Und zum Beispiel gegen IB, wo sie 4-2 verloren haben, haben sie relativ lang können gut mitspielen und zeigt, dass sie haben gleich auch eine Qualität rum, aber sie sind schlussendlich gleich noch ein bisschen zu unerfahren in der Super League jetzt gerade mit diesen Spielern. Darum habe ich das Gefühl, es wird schon schrittweise dann ein bisschen runtergehen.
Bin ich voll deiner Meinung und ich kann da selber nicht mehr hinzuzufügen, wenn wir zu St. Gallen.
Ja, St. Gallen hat, wenn ich mich nicht täusche, 4 Siege am Stück. Sind Erste gewesen und haben dann müssen Niederlage einfahren, die erste gegen Luzern, wo ja, aus Luzerner Sicht sehr schön war. Aber sie sind wirklich extrem gut in die Saison reingestartet mit einem Sieg gegen Basel. Auswärts haben sie sehr weit geschlagen. Daheim 5-0 gegen Winterthur. Und im Cup haben sie, haben sie Sachen gemacht, wo nicht jede Mannschaft schafft. Sie haben 13 Goal geschossen. Schaffen nicht viele Mannschaften im Cup.
Nein, ich kann halt sagen, sie wären die Erste, aber nachher ist halt so das Spiel gegen Thun, wo du nachher auch wieder verloren hast.
Dort haben sie sicher auch andere Ansprüche gehabt. Auch wenn Thun zu dem Zeitpunkt schon oben war in der Tabelle, haben sie andere Ansprüche gehabt. Also eine Niederlage. Gut, wir erwarten nie eine Niederlage, aber...
Nein.
Schlussendlich war es immer noch der Aufsteiger gewesen und sie waren die Erste gewesen, darum haben sie dort auch sicher einen Sieg gewählt.
Ja, und du willst ja trotzdem gegen Aufsteiger eigentlich einen Sieg haben. Wenn du schon oben bist und vor allem Anspruch hast, um in den ersten 3-4 mitzukämpfen, was ich finde, hat St. Gallen.
Auf jeden Fall, sie haben auch wirklich sehr viel, vielversprechende Talente jetzt diese Saison, wie man sieht, mit dem Alessandro Vogt,
ja,
mit dem Cyril May hinten, aber auch mit dem Behan Nesiri, der auf der 6 momentan den Standplatz hat. Und die fahren dann guten Weg jetzt mit den Jungen. Ich finde das eigentlich immer gut, wenn man auf die Jungen setzt, aber gleich auch ein bisschen Erfahrung reinbringt mit einem Bukalfa, den sie zum Beispiel von St. Pauli geholt haben. Ein Görtler, der sicher die Jungen kann führen und mitnehmen. St. Gallen wird für mich Stand jetzt die Saison sicher tendenziell oben mitspielen.
Für mich auch. Ich kann da nicht mehr anzeigen. Sie sind die beste Offensive in der Liga. Spricht auch für St. Gallen.
Auf jeden Fall. Und sie haben eben hinten auch ein paar Junge.
Ja, mit sie setzen tendenziell auch mehr vermehrt auf jüngere Spieler.
Das ist so. Sie haben den Tom Gahl geholt von Deutschland, wo auch erst 25 ist, so wie ich es im Kopf habe. Aber der Cyril May, der 18 ist, Und dann haben sie auch eben als Sechser noch den Esiri, der auch noch ein ziemlich junger Spieler ist. Darum finde ich, dass St. Gallen da wirklich einen guten Weg geht mit diesen jungen Spielern. Und bin gespannt, wie das wird rauskommen. Aber ich habe das Gefühl, die werden wirklich sich auch fest beißen in dieser Startelf. Und natürlich, aus Luzerner Sicht, hofft man nicht, dass es dort oben bleibt. Aber man muss auch so ehrlich sein und sagen momentan, dass sie gut spielen mit den Jungen. Darum kann man das auch mal anerkennen.
Ich glaube, der nächste Verein, der in die Tabelle kommt, ist der FC Basel. Dort habe ich jetzt nicht gross etwas zu sagen. Sicher noch nicht das. Also das Ziel von Basel ist natürlich sicher wieder Meister zu werden oder um einen Meisterkampf mitzumachen, solange es geht. Und ich kann die Punkte anschauen. Es ist ein Punkt. Oben ist eng bin ich Hand. Mit 3 Punkten bist du wieder bei Platz 5 unten. Es ist eng dort oben. Und eben, es ist der erste Anfang der Saison. Ich habe das Gefühl, Basel mit dem Kader, wo nicht gross Abgänge gehabt, oder wie ich finde, hat die Abgänge gut können ersetzen. Und immer auch der Shaqiri hat im Kader. Habe ich das Gefühl, Basel wird nicht gross irgendwie ausrutschen oder so. Die werden ihren Weg gehen und oben anklopfen. Ob sie ein Meister werden, das ist ein anderer. Aber ich habe das Gefühl, die sind wie auch IB, wo ein Platz unten dran aktuell ist. Die zwei sind für mich eigentlich in der Champions Group eh schon drin. Und St. Gallen kann man da drin nehmen. Ich finde, die drei sind dort oben. Diese Saison eigentlich für mich schon fix.
Ja. Ich sehe Basel schon auch, oder natürlich auch als Meisterkandidat, natürlich. Ich habe das Gefühl, die werden auch wieder Meister werden diese Saison. Sie haben einen anderen Trainer jetzt mit dem Ludovic Magne. Aber es hat auch da wieder so einzelne Spiele zwischen denen, wo man einfach in einem richtigen Spitzenteam passiert, so Spiele nicht. Wie jetzt Basel zum Beispiel 2-1 verloren gegen den FCL daheim, wo sie sicher einen Sieg erwartet haben. Und im Cup, die eigenen Gesetze sind knapp im Penaltyschießen gegen Garouche weitergekommen. Sie haben diese Saison doch auch schon 3 Niederlagen, aber sie sind gestartet in St. Gallen, auswärts mit einer Niederlage. Wie man jetzt sieht, wie St. Gallen gespielt hat, muss man sagen, ist es okay, darfst du verlieren. Aber eben, ich finde so Spiele wie gegen den FCL, wo du 2-1 verlierst, ja, in einem wirklich Top-Spitzenteam passiert das nicht. Drum,
aber ich muss sagen, es ist die Schweizer Liga, da schlägt teils ja, wirklich das jeder.
Ist so,
jeder.
Das ist so, aber ich finde eben, wenn du dann willst, wirklich die Ansprüche hast, um auch wirklich erst zu werden und qualitativ sind sie natürlich in den anderen Teams in der Schweiz schon klar überlegen, vielleicht kann man IBE dort noch reinnehmen. Sonst sind sie einfach auch marktwerttechnisch schon viel überlegener als der Rest von der Schweiz. Darum finde ich eben so ausrutschen, passiert halt einmal, aber es hat diese Saison jetzt doch auch schon 2 dabei gehabt, nach 8 Spieltagen, darum finde ich, wir müssen das ein bisschen in den Griff bekommen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass sie oben problemlos werden mitspielen und den meisten
Titel. Das finde ich auch, und ich finde, Basel und IB haben jetzt so ein bisschen zusammen gut abgerundet.
Ich finde, man kann dort auch endlich so ein bisschen
ja, dazu sagen. Beide, so, beide eigentlich so die gleichen Ansprüche, sind eigentlich so Titelfavoriten von mir aus gewesen, von dem her.
Ja, und sie haben eben auch so ein bisschen budgetmässig in der Schweiz Oberhand gegenüber den anderen Teams.
Gehen wir noch mal weiter auf Platz runter, landen wir beim FCZ. Ich kann dort nicht gross irgendetwas sagen. Für mich eher ein bisschen überraschend. Ich habe sie persönlich weiter unten gesehen, nach der letzten Saison. Sie hat sich jetzt auch vermehrt auf Junge. Und von dem her, spannende Sache. Wie es denn so funktioniert, sind schon ein paar Niederlagen, die ein bisschen überraschend gekommen sind. Aber auch Sieg, wo man nachher muss sagen, ja gut gekämpft. Und sie stehen ja aktuell auf Platz 5. Nur 3 Punkte hinter dem Leader. Aber ja, dort sind halt ein paar dumme Niederlagen, ein paar herbe Dämpfer gewesen. So in einem Derby.
Ich weiss noch, dass sie am ersten Spieltag doch einen sicheren Sieg hatten eigentlich gegen Sion.
Ja.
Und sie dann am Schluss dort noch 3 Goal bekommen haben, durch wirklich dumme, haarsträubende Fehler, wo dann die Laune sehr schnell gekippt ist beim FCZ. Dann im zweiten Spiel gegen die FCZ so entschieden gegeben, wo, ja, haben sie okay gespielt. Und dann haben sie gewonnen, in Lausanne zum Beispiel. Im Göpp sind sie weitergekommen in der ersten Runde. Und dann hat es eine bittere Heimniederlage gegeben, wo wirklich 4-0 gegen Thun. Gegen Winterthur hat man gewonnen, gegen Servet hat man gewonnen. Und dann das bittere Aus im Göpp. Ist man im Elfmeterschießen gegen Stade Nyon rausgefallen. Daheim hat man dann St. Gallen geschlagen, was wieder ein bisschen überraschend kam, weil St. Gallen wirklich erst war zu diesem Zeitpunkt. Also man sieht, es ist wirklich sehr inkonstant.
Jeder schlägt jeden.
Und am Schluss natürlich jetzt noch die Niederlage von 3-0 gegen GC, die unten in der Tabelle positioniert ist. Zürich ist mir einfach zu... Einmal gewinnen sie. Dann sind es 2 Spiele.
Dann gewinnen sie gegen
verlieren.
Einen Oberklassiker.
Dann geht es im Göpp raus. Dann verlieren sie Derby 3-0. Ich finde, es ist einfach zu unkonstant. Und da bin ich wirklich extrem gespannt, wo das durchgeht mit Zürich.
Ich finde eigentlich gleich inkonstant ist. Inkonstant ist ein falsches Wort für FC Sion. Aber ich finde, so Sion, sie kämpfen sich gern zu spielen zurück. Beispiel jetzt beim FC, beim 3-3, beim, eben wie angesprochen vorhin gegen Zürich, wo es vermeintlich verloren haben, zu einem Sieg umgewandelt haben. Sie haben eine kämpferische Moral. Aber ich habe das Gefühl, wenn Sion die von der ersten Minute bringen würde, würde es noch ein bisschen besser anstehen.
Auf jeden Fall.
Trotzdem finde ich, mit 3 Unentschieden und 2 Niederlagen hätte man sicher mehr daraus machen können, wenn sie die Moral immer zeigen würden oder immer so spielen.
Auf jeden Fall. Also, Moral ist sicher rum. Das hat man jetzt gesehen, wie du angesprochen hast, gegen Zürich und gegen FCL. Aber sie auch können sicher mehr ausholen. Du hast das wirklich extrem gut zusammengefasst. Das kann ich so wirklich unterschreiben. Sie haben einen interessanten Stürmer geholt mit dem Niveau Kasi von der Challenge League, der Torschützenkönig von letzter Saison geholt. Hat bislang relativ gut funktioniert, hat schon Spiele gegeben, wo er nicht so in Szene können gesetzt werden wie auch oder gegen den FCL. Aber er hat auch schon ein paar Saison gut gemacht. Darum bei Sio bin ich wirklich gespannt, wie das... Man weiss halt, bei Sio kann es relativ schnell auch gegen runter gehen.
Ja.
Und dann wird es ein bisschen unruhig im Verein und dann irgendwie rettet sie sich wieder. Ich finde, Sio ist auch immer so, plötzlich sind sie ein bisschen oben angelopft und dann fliegen sie wieder runter. Und
ein bisschen Zürich die letzten paar Jahre.
Auf jeden Fall, ja.
Dann gehen wir doch sonst mal unter den Strich, wie man so schön sagt bei uns in der Schweiz. Dann kommen wir zum FC Luzern.
Ich überlasse hier gerne dir das Wort zuerst, weil ich denke, ich würde mich dort anschliessen können.
Ja, beim FCL, man kann sagen, sie haben, aber ich finde jetzt genau so ein Spiel gegen Sio, wo du eigentlich vermeintlich hättest du müssen gewinnen. Mit der Sio ist mal weniger. Man führt das Spiel bis in die 80. Minute fast mit 3-1. Und dann verliert man eigentlich noch 2 Punkte so. Aber man kann sagen, eben, gegen Basel hat man 2-1 gewonnen. Das ist ein gutes Spiel, haben sie dort gehabt. Ich kann mal ein bisschen sagen, über den FC, sie sind aktuell auch ein bisschen inkonstant oder ein Überraschungsteam. Das Team war eigentlich, glaube ich, gut. Mit vor allem der Matteo Di Giusto als Neuzugang, der ist super. Hat die 6 Scorer gemacht. Bis jetzt schon, der hat sich super eingelebt. Und dann können wir eben so spielen, der verliert gegen Thun, gewünscht gegen St. Gallen. Überraschungsteam für mich aktuell, so, das am meisten.
Hey, auf jeden Fall, ich sehe beim FCL extrem viel Potenzial auch. Also, ich muss es auch dann wirklich umsetzen. Weil eben so Sachen wie eben gegen Sio, das dürfte halt wirklich nicht mehr passieren. Das muss eine Lehre sein in diesem Team, auch in diesem noch jungen Team. Ich hoffe, dass da geht nochmal ein Ruck durch die Mannschaft. Und es muss einfach am Sonntag unbedingt die erste Heimsieg her gegen Lausanne. Und das wollen sie auch. Sie haben das gegen Sio schon unbedingt wollen. Und haben es nicht hergebracht. Und ich weiss, gegen Lausanne werden sie alles dran setzen, um diesen Sieg wirklich die 3 Punkte auf die Almen zu lassen. Und das müssen sie auch. Sind das auch den Fans schuldig? Und sie wissen das selber auch. Ich hoffe einfach, sie machen sich selber dann nicht zu viel Druck. Und das passiert wieder etwas, was wir alle nicht sehen wollen.
Ja, und ich finde eben gerade mit Lausanne und nachher Winterthur, wo du nachher hast, sind jetzt 2 Gegner, die tabellarisch jetzt unter dir stehen. Je nachdem, klar unter dir. Und ich finde, du musst 6 Punkte mitnehmen. Und dann hast du wieder mal einen Aufwärtstrend. Und dann kannst du gleich... Luzern ist nicht ein Meisterkandidat aus meiner Sicht. Gar nicht, vor allem nach den Abgängen in den letzten paar Jahren, was da so viel gewechselt wird. Aber ich finde trotzdem, Luzern ist so ein Team, das von mir so zwischen, wenn es wirklich gut läuft, so Platz 4 bis Platz 7, 8 ist tendenziell eher über dem Strich lieber von mir aus als unter dem Strich.
Nein, ich sehe das gleich wie du. Ich muss sagen, wenn sie wirklich mal extrem gute Phase haben, können sie mal an Platz 3 klopfen. Aber es kann dann auch innerhalb von 5 Spielen wieder gegen runter gehen und du bist auf Platz 8 oder 9. Aber am Schluss sind sie wirklich immer so zwischen Platz 4 und Platz 8 irgendwo dort dazwischen. Und ich habe wirklich, wie ich es vorher angetönt habe, ich sehe das Potenzial in dieser Mannschaft enorm. Sie haben extrem interessante Spieler. Ich finde den Tyrone Owusu diese Saison extrem stark. Er hat für mich nochmal seine Leistung extrem gesteigert zur letzten Saison. Sie haben wieder einen jungen Shootingstar vorne mit dem Lucas Ferreira, der schon 4 Goal geschossen hat in der Super League. Gib ihm Zeit. Er soll sich nicht selber unter Druck setzen lassen. Du hast immer noch einen Spadanuda, den du reinrühren kannst. Er soll jetzt einfach schön befreit können weiterspielen wie bislang und dann kommt das gut. Einfach nicht so viel Druck aufsetzen lassen auf ihn. Und es kann gut kommen. Sie haben auch hinten eigentlich eine gute Abwehr beieinander. Mit dem Knesevic und mit dem Bayrami, den Bayrami finde ich extrem gut.
Ja, und ich finde auch, wenn der Becker jetzt wieder fit ist.
Ja, also ja, der Becker ist dann auch eine Option, wenn er wirklich dann fit ist. Aber ich habe jetzt letztes Mal ein Testspiel gesehen, wo er nicht durfte spielen. Dort hat er schon noch extrem viele Fehler dabei gehabt. Du musst ihm auch Zeit geben. Aber du hast auch noch einen Boomerang Freimann, den ich auch extrem gut finde. Jetzt spielt er seit dieser Saison links hinten, wo er sich noch ein bisschen dran gewöhnen muss, aber ich habe das Gefühl, das kommt. Und dann hast du wirklich wieder auch eine gute Defensive eigentlich parat. Ich hoffe einfach auch, dass die wird funktionieren, nicht immer so viel Gegengol frisst.
Gehen wir noch vom einen FCL zu diesem FCL, FC Lugano. Die sind ein bisschen am Krisen am Anfang. Sie haben den Saisonstart nicht so gelaufen, wie man gedacht hat. Darum muss ich sagen, also Lugano ist für mich, ich persönlich sehe sie vom Kader her noch, auch noch weiter oben, als sie jetzt aktuell stehen, aber mich halt auch
nicht
wie das Team gut reden, das dort oben ist. Weil am Schluss sagst du am Schluss, ja, das Team sehe ich weiter oben, das Team sehe ich weiter oben. Und dann kannst du nicht 8 ja, auf jeden Fall, ja, auf die ersten 3-4 Plätze setzen.
Ja. Nein, das hast du jetzt extrem gut gesagt, das ist noch ein wichtiger Punkt. Aber ich sehe Lugano eigentlich wirklich auch weiter oben. Das habe ich jetzt zu St. Gallen gesagt. Das habe ich jetzt zum FCL gesagt, mit dem Potenzial, das ich sehe. Das muss man auch immer sehen.
Beide weiter oben.
Potenzial beim FCL heisst nicht, dass sie es dann auch wirklich umsetzen können und dort oben her schaffen. Das muss man eben auch sagen. Aber Lugano habe ich wirklich das Gefühl, dass sie es noch dort werden schaffen. Was ich jetzt im FC nicht gesagt habe, ich habe einfach gesagt, ich sehe das Potenzial. Aber bei Lugano habe ich auch das Gefühl, dass sie es dort rauf schaffen. Weil sie haben es die letzten Jahre bewiesen, haben jetzt wirklich das erste Mal so eine richtige Krise gehabt, haben sich jetzt aber die letzten 3 Spieltage wieder gefangen, haben 2 Siege eingeholt, das Unentschieden gehabt, kämpfen sich langsam wieder auf und ich habe das Gefühl, die werden sich wirklich sehr gut fahren und dort langsam dann wieder dort rauf wandern, wo sie eigentlich dann auch hergehören.
Nein, ich selber nicht mehr gross zu Lugano etwas zeigen, wir können sonst gleich weitergehen zu GC, Platz 9. Ich glaube, das ist ein bisschen klar gewesen, dass GC unten mitspielt diese Saison. Sie sind gleich ein paar Spiele gewonnen, zum Beispiel das Zürcher Derby, der letzte Spieltag. Aber ich muss sagen, ich habe da auch nichts gross zu GC zu sagen. Ich habe das Gefühl, ich sehe die nicht weiter oben, tendenziell sogar eher noch ein bisschen weiter unten im Verlauf der Saison. Von dem her, hast du da irgendetwas anzufügen, oder?
Nein, sie haben einen interessanten jungen Spieler, wo sie diese Saison wirklich draufgesetzt haben, auf den Tim Meyer, der hat sich jetzt verletzt. Bin gespannt, ob sie das, ja, ich habe das Gefühl, sie werden das gut können auffahren, weil der Abrashi ist jetzt wieder fit.
Ja,
ja, ich sehe, geht es jetzt auch nicht viel weiter oben, sondern auch tendenziell ein bisschen weiter unten wie du, also kann ich dir eigentlich in allem recht geben.
Nächste Verein, der kommt, ist Lausanne-Spor. Ich glaube, so weit unten hat es jetzt gerade niemand gehabt, aber wenn man so den Abgang von Sanchez, wo man muss haben, sicher ist er verletzt, aber man hat ein bisschen Geld bekommen für ihn. Aber es ist halt trotzdem einer, der für den besten Spieler letzte Saison gewesen. Und Trainerwechsel und ja, bin gespannt. Bis jetzt hat es ja noch nicht sich das Ganze so ausgezahlt. Ich glaube, für Lausanne ist es aber auch Spiel gegen FCL auswärts. Ein Spiel, wo sie sich zeigen, hey, wir brauchen einen Aufwärtstrend.
Den Aufwärtstrend haben sie vielleicht schon ein Mühe geschafft, weil sie haben am letzten Spieltag überraschend IB 5-0 geschlagen daheim. Haben mit dem Theo Bär jetzt einen Stürmer gehabt, der ein dreifach sogar getroffen hat, einen Kanadier. Und vorher hat der Diakite, den sie geholt haben, in den ersten paar Spieltagen extrem überzeugt und gut geschossen. Und er hat dann eine rote Karte bekommen, das war jetzt mehrere Spiele gesperrt gewesen. Und darum hat jetzt der Theo Bär dürfen spielen, er hat 3 Goal geschossen.
Gegen IB?
Gegen IB, und ich finde einfach, die Liga zeigt durch so ein Spiel wieder, es ist einfach vom Niveau her nicht das, wie es sein sollte, weil eben, letzte Saison gewinnt Luzern 5-0 gegen IB. Gegen das IB.
Ja.
Und diese Saison gewinnt Lausanne 5-0 gegen immer noch IB. Ich finde das einfach.
Was ich jetzt muss sagen, eben, wenn wir schon beim Aufwärtstrend sind, Lausanne hat übergreifend die letzten 5 Spiele nicht verloren. Ich komme also mit 5 ungeschlagenen Spielen. Oder mit einer Serie von 5 ungeschlagenen Spielen auf Talmend, die nachher Luzern wird fordern. Wir können zuerst zum Platz 11 gehen und dort muss ich sagen, die sehe ich weiter oben nach den letzten Jahren. Für mich sind die auch so, ich habe die selber, glaube ich, in der Prognose auf Platz 4-5 tippen, der FC Servet.
Ja, also relativ früh den Trainer entlassen mit dem Thomas Heberli und haben dann den Gouverneck geholt, haben bittere Pillen müssen schlucken, schon, dass sie sich nicht können qualifizieren für die Europa League.
Servet ist, meinte ich, doch vor der Champions League-Quali komplett durch und spielt doch jetzt gar nicht international.
Ah ja, sie haben Champions League-Quali dürfen spielen.
Champions League-Quali angefangen, Europa League-Quali verloren, Conference League-Quali verloren, ja. Und jetzt spielst du einfach gar nicht europäisch. Stimmt. Das ist eine bittere, ja, Pille.
Das ist so.
Und dann hast du noch den Saisonstart.
Gegen IB auch versagt.
Versagt. Und nachher bist du halt ziemlich schnell in einen Abwärtstrend gekommen, wo aktuell keinen Aufwärtstrend haben. Also sicher haben sie mal ein Spiel zwischendurch gewonnen.
Aber auch zum Beispiel das Unentschieden, das sie gegen das GC hatten. Gegen GC erwartest du mehr als ein 1-1. Und dann gegen Basel mal daheim 3-0 verlieren, ist okay. Aber aus Sicht von Servet hast du halt doch auch andere Ansprüche.
Ja, sicher. Aber wenn du die letzten Jahre anschaust, wo Servet so ein bisschen gestanden ist. Und wir hatten ein paar Abgänge gehabt, aber ich finde, also außer man merkt jetzt, dass man immer noch Stefanovic im Kader.
Und auch der Konja, das sind so die, ja, beiden Starspieler, die hast du auch noch.
Außer die sind jetzt halt irgendwann schon an einem Punkt angekommen, wo du einfach die Leistung halt auch nicht mehr abrufen kannst. Und wenn du halt keinen Ersatz hast, stoßt halt auch ein bisschen blöd dort. Ich glaube, das war das zu Servet gewesen.
Aber ich habe das Gefühl, Servet wird trotzdem auch noch sich vor und ein bisschen gegen aufwandern. Ob sie jetzt dort herkommen, wo ich sie anfangs so tippt habe, Top 4, Top 5,
ich glaube nicht.
Wird man sehen, aber sie werden sich tendenziell schon ein bisschen auf wieder klettern und so vielleicht so eben, vielleicht werden sie das ja so ein bisschen um einen Strich kämpfen.
Ja, das genau das habe ich das Gefühl, also noch, so wie es jetzt aktuell ausgegangen ist, so um einen Strich ist. Ich glaube, oder muss jetzt das realistische Ziel aktuell muss sie über den Strich kommen.
Auf jeden Fall.
Ja, kommen wir ein bisschen zu unserem Sorgekind in dieser Liga. Also Sorgekind.
Mal, wenn wir 25 gegen Goal bekommen, die 8 bekommen, kein so ein Sorgekind.
Kein Seite, der einzige Verein, ohne Sieg.
Also jeder gewinnt gegen Vinti.
Genau, jeder
gewinnt. Oder jeder holt Punkte gegen Vinti. Stand jetzt. Nein, schon ein Sorgenkind kann man sagen, weil sie haben die schlechteste Offensive und die schlechteste Defensive. Das spricht definitiv nicht für Vinti. Und die Spiele, die kommen, sind nicht einfach. Sie spielen morgen gegen den FC Basel auswärts. Und wenn man ein bisschen Erinnerungen hat, sind die letzten Spiele in Basel relativ hoch ausgefallen. Oft 5-0, 6-0. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das dort rauskommt. Und dann spielst du daheim gegen den FCL. Aus Sicht von Vinti müssen sie dort den Punkt holen. Weil es ist daheim. Es ist gegen den FCL, der auch noch nicht so sattelfest
aber
ist.
Aber der FCL hat auch schon in den letzten paar Jahren ein bisschen höher gewonnen bei Winterthur.
Das ist so. Aber Winterthur hat dumm gesagt, jetzt nicht mehr viel zu verlieren. Sie sind jetzt schon relativ abgeschlagen.
Das ist ja so.
Sie müssen jetzt wirklich langsam
Punkte sammeln. Der einzige Verein, wo man sagen kann, es ist knapp. Bis auf Winterthur, die haben halt schon 6 Punkte Rückstand auf Servette.
Ja, ich bin gespannt, wie es dort durchgeht oder ob sie noch länger Trainer festhalten und ihm die Chance geben. Ich bin gespannt, wie das jetzt die nächsten Spieltage rauskommt, aber ich bin bei Winterthur nicht so optimistisch wie bei anderen Vereinen.
Nein, ich auch nicht. Gibt es vielleicht noch irgendetwas zu sagen, oder?
Nein, einfach nur abschließend. Es sind 8 Spieltage gespielt, sagt noch nicht so viel aus. Darum bin ich bei allen gespannt, wo es durchgeht. Aber wir haben das jetzt einfach auch bewertet, wie es nach 8 Spieltagen aussieht.
Das sind so unsere Meinungen nach 8 Spieltagen in der Super League und nach 6 Spieltagen in der Bundesliga. Vielleicht wird auch nach heute oben und nach dem Wochenende, nach dem 7. Spieltag in der Bundesliga, sieht es komplett anders aus in der Tabelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst ein Follow da, ein Abo. Ihr könnt den Podcast auf Spotify, Amazon Music, Apple Music und überall, wo es auch noch Podcasts gibt, hören. Und stay tuned für upcoming Folgen.
Danke vielmals fürs Zuhören, auch von meiner Seite. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.